Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Benjamin Walczak zum Thema KI und Datenschutz. Benjamin arbeitet beim unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz, ULD, Schleswig-Holstein und beschäftigt sich intensiv mit den Auswirkungen von KI-Entwicklungen auf den Datenschutz in Deutschland und in der EU. Im ersten Teil haben wir ausführlich darüber gesprochen, was passiert, wenn personenbezogene Daten in LLMs auftauchen, wie man diese anonymisieren könnte und was Mitarbeiter beim Arbeiten mit den großen Sprachmodellen beachten müssen. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, sollte ihn unbedingt zuerst hören. Heute spreche ich mit Benjamin darüber, unter welchen Bedingungen Unternehmen KI-Modelle einsetzen dürfen und wer für Datenschutzverletzungen durch diese Modelle haftet. Außerdem stellen wir eine Orientierungshilfe für KI-Entwickler und Betreiber vor, die von der DSK entwickelt wurde. Das ist die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder. Und jetzt geht es direkt weiter mit dem Interview. Viel Spaß beim Hören! Jetzt hast du gesagt, bei den Trainings der großen Sprachmodelle wurden häufig oder werden regelmäßig, fast zwangsläufig, personenbezogene Daten genutzt. Sie sind in irgendeiner Art und Weise quasi verschlüsselt gespeichert, aber sie können eben halt manchmal herauskommen. Das heißt, ich gehe mal davon aus Sicht des Datenschutzes sind die nicht rechtskonform entstanden. Kann ich dann so ein System trotzdem rechtskonform nutzen?
Auch eine total spannende Frage, wo wir sozusagen aus der Informatik heraus, aber auch die Juristinnen und Juristen lange darüber diskutiert haben. Genau, also erstens, wir gehen an einigen Stellen, ohne dass wir da jetzt schon abschließende Prüfungen hatten, weder auf deutscher noch auf europäischer Ebene, davon aber aus, dass deutet sich zumindest so an, dass es größere Sprachmodelle gibt, die nicht rechtskonform trainiert wurden, weil es keine Rechtsgrundlage dafür gab. So, und wir haben uns gerade letztes Jahr, die zweite Jahreshälfte, damit sehr intensiv beschäftigt, weil es dort eine Anfrage der irischen Aufsichtsbehörde an den Europäischen Datenschutzausschuss gab und sie dort vier Fragen gestellt hatten. Und eine Frage war tatsächlich, ob es eine Auswirkung hat, wenn ein Modell nicht rechtskonform trainiert wurde und man das dann einsetzen möchte. Und da haben wir auch sehr lange drüber diskutiert und dann drei Szenarien daraus entwickelt. Das eine ist, was tatsächlich viele rechtliche Fragen aufwirft, wenn man auch derjenige ist, der das Modell entwickelt hat und es dann einsetzen möchte, muss man schon mit einer großen Auswirkung darauf ausgehen, dass dann wahrscheinlich auch der Einsatz da nicht rechtskonform ist. Und man muss halt auch davon ausgehen, dass man mindestens Maßnahmen ergreifen müsste, die sozusagen die Datenschutzverstöße dann in irgendeiner Form heilen. Das wäre jetzt sozusagen sehr plakativ, halt diese Fragestellung Filter oder ähnliches. Vermutlich wird das nicht ausreichen. Und es kann natürlich auch schlichtweg die Auswirkung sein, dass Aufsichtsbehörden sagen, dieses Modell wurde gar nicht rechtskonform trainiert. Du musst das Modell löschen, ändern, neu machen. Das ist sozusagen die einfachste Auswirkung, die es dort geben kann. Wir haben das innerhalb von 3 Monaten, diese Antwort entwickelt. Also von daher ist sie dementsprechend nicht ganz zufriedenstellend. Aber wichtig war zumindest einmal schon die Aussage, ja, aus dem nicht rechtskonformen Training ergibt sich eine Auswirkung darauf, ob dann der Einsatz von diesem Modell auch rechtskonform oder nicht rechtskonform ist. Und das ist ja auch, also die gleichen Schwierigkeiten ergeben sich auch für Verantwortliche, die ein KI-Modell von jemand anderem einsetzen wollen. Für die ergibt sich dann halt auch die Verantwortung, dass sie gut genug nachprüfen müssen bei demjenigen, der das KI-Modell zur Verfügung stellt, ob es denn rechtskonform trainiert wurde. Und einfach nur, er hat ja nicht gesagt, dass es nicht rechtskonform war, reicht halt nicht aus. Und gerade bei den größeren Sprachmodellen ist nun auch irgendwie öffentlich bekannt ist, dass es dort zumindest den Verdacht gibt, dass es nicht rechtskonform war, kann man sich da halt auch mit der Unwissenheit nicht herausreden. Das dritte Szenario ist aber das wirklich spannende und auch vielleicht ein bisschen überraschende, nämlich die Frage, wie wäre das eigentlich bei einem KI-Modell, was nicht rechtskonform trainiert wurde, aber nachträglich anonymisiert wurde. Wie gesagt, wir kennen jetzt noch keine Verfahren, wie so etwas möglich ist, aber ich glaube, niemand sollte bei der Entwicklung von KI aktuell sagen, dass irgendetwas nicht möglich ist in den nächsten paar Monaten vielleicht sogar. Und da ist die Aussage sehr klar gewesen, ein KI-Modell, was nicht rechtskonform trainiert wurde, aber anonymisiert wurde, das kann man einsetzen. Da muss man natürlich gucken, dass der Einsatz dann datenschutzkonform ist. Aber die Nicht-Rechtskonformität des Trainings hätte dann keine Auswirkung auf den Einsatz. Also eigentlich ein großer Anreiz zu gucken, wie man es hinbekommen kann, auch Modelle vielleicht im Nachhinein zu anonymisieren. Wie gesagt, so schwierig das für mich zumindest als Techniker auch irgendwie vorstellbar ist, wie so etwas funktionieren soll. Aber ich würde den Teufel tun und so tun, als ob ich sagen könnte, das ist niemals möglich. Und das wäre natürlich schon eine Lösung, die eine ganze Reihe an Fragestellungen sozusagen vom Tisch fegen würde.
Es gibt ja auch Anbieter, die dann sehr viel mehr Mühe da reinstecken, die Trainingsdaten vorher zu säubern. IBM hat ja auch einen Datenschatz von, ich glaube, 6 Terabyte runter reduziert auf sowas wie 1 Terabyte oder weniger. Und damit eben halt auch kleinere Sprachmodelle trainiert, die Sprache gut können, wo aber weniger Wissen drin gespeichert ist und wo sie einfach auch sich sehr bemüht haben, dass sowas wie Hate Speech und sexuelle Inhalte eben halt nicht mit drin sind. Und dieses Bemühen, dass solche Inhalte nicht mit drin sind, das merkt man ja sehr, sehr klar bei den großen amerikanischen Anbietern, weil das einfach von deren, sagen wir mal, von deren Kultur oder von deren Rechtsprechung halt sehr, sehr wichtig für sie ist, dass solche Inhalte nicht rausgegeben werden. Wenn man sich jetzt noch was wünschen könnte, wäre es, sie geben sich mindestens die gleiche Mühe für personenbezogene Daten. Das wäre gut. Macht es denn einen Unterschied aus deiner Sicht, ob das Sprachmodell innerhalb oder außerhalb der EU gebaut wurde und oder gehostet wird?
Ja, also genau, ich würde mit 2 Antworten sozusagen darauf antworten. Das eine ist, das Hosting außerhalb der EU wäre natürlich immer ein internationaler Datentransfer. Das ist jetzt auch nichts Neues bei KI im Vergleich zu anderen IT-Systemen. Und natürlich ist das immer ein Datenschutzaspekt mehr oder weniger. Und die meisten Sprachmodelle kommen ja aus den USA. Und natürlich ist das auch allem unterlegen, was so jetzt gerade weltpolitisch läuft, ob das funktioniert mit dem datenschutzkonformen Datentransfer in die USA und zurück. Das ist natürlich ein Datenschutzproblem, aber natürlich an der einen oder anderen Ecke auch ein Problem in Fragen von IT-Sicherheit oder auch Geschäftsgeheimnissen. Das heißt, sozusagen es in der EU zu machen, muss nicht unbedingt besser sein von der Technik her, aber man hat zumindest diesen einen Aspekt weniger zu beachten. Und dadurch macht es das halt leichter. Und das andere ist, dass so die Erfahrung immer ein bisschen ist, dass natürlich bei EU-Anbietern auch typischerweise ein bisschen mehr das Geschäftsmodell ist, sich stärker auf so europäische Rechtsrahmen wie die DSGVO zu beziehen und da auch drauf zu achten und da halt vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf zu haben. Kann am Ende aber auch häufig irgendwie mal nur ein Werbegag sein, wo wir dann merken, irgendwie, ja, steht irgendwie Privacy irgendwie drauf und so richtig viel haben die nicht gemacht. Aber sozusagen rein rechtlich, sozusagen diese Frage mit internationalen Transfer, ganz klar. Und man hat natürlich einfach vielleicht auch ein paar mehr Möglichkeiten innerhalb der EU dann mit den Unternehmen da auch, die dann schlichtweg auch ein bisschen kleiner sind, auch ein bisschen klarer zu vereinbaren, was denn so die Regeln sind, an die man sich gemeinsam hält.
Wir haben ja jetzt primär darüber gesprochen, Trainingsdaten, ich sag mal, die aus dem Internet gesaugt wurden, kopiert wurden. Jetzt ist es aber auch so, dass Anbieter sagen, dass die Kommunikation mit den Benutzern, die heute stattfindet, für das Training morgen verwendet werden könnte. Und da gibt es ja irgendwie einen Unterschied zwischen den kostenlosen Lizenzen und den Pro-Lizenzen. Kann man Anbietern vertrauen, die bei den Pro-Lizenzen versichern, dass die Daten nicht für weiteres Training verwendet werden?
Das ist natürlich eine Frage zu Vertragsbedingungen, die der Techniker so ungern beantworten will. Aber so grundsätzlich, alles, was ich da mitbekommen habe, man muss halt sehr genau darauf achten, was die Vertragsbedingungen sind und das halt sich sehr genau anschauen, ob dort irgendwie in den Verträgen das sehr klar geregelt ist oder in den allgemeinen Geschäftsbedingungen und wie schnell diese allgemeinen Geschäftsbedingungen vielleicht auch geändert werden können. Wir merken das ja bei dem ein oder anderen Produkt so aus dem Bereich der sozialen Medien, dass da jetzt auch allgemeine Geschäftsbedingungen deutlich geändert wurden. Da gab es erst einmal eine ganz klare Aussage, niemals werden wir diese Daten für irgendein KI-Training nutzen. Und jetzt soll es halt doch gemacht werden. Und ebenso kann das natürlich bei anderen auch sein. Ein bisschen mehr Sicherheit hat man natürlich, wenn man schlichtweg einen Vertrag mit denen abschließt. Und das ist dann ja dann auch der Hintergrund für so eine Pro-Lizenz, dass man da auch Geld für zahlt. Muss aber trotzdem sich das angucken, was das eigentlich nachher am Ende bedeutet. Wenn man so mal ganz allgemein drauf guckt, ist die ein oder andere Pro-Lizenz, wenn man sich anguckt, wie viel dann da genommen wird, kann auch nicht das komplette Geschäftsmodell von den Betreibern sein, dass sie damit irgendwie alles finanzieren könnten. Das heißt, irgendwo muss es noch ein anderes Geschäftsmodell geben und vielleicht liegt es dann halt doch daran, die Daten nutzen zu können. Also da muss man schlichtweg wachsam sein.
Wir haben das Thema Verantwortung ja schon mal angesprochen oder Haftung, wenn jetzt ein KI-System Datenschutz verletzt. Kann man jetzt heute schon sagen, wer dafür haftet, wenn jetzt ein großes Sprachmodell zum Beispiel so eine Verletzung begeht? Und ich meine zum Beispiel, es gibt ja einige Systeme da draußen, so Chatbots auf Webseiten,
die ein Sprachmodell als Wissensspeicher benutzen und oder einen dünnen Layer noch, so ein bisschen Schutzlayer nochmal drumherum machen, aber im Endeffekt dann doch Daten ausgeben, die in dem Modell gespeichert werden und dadurch eben eine Datenschutzverletzung verursachen könnten, kann man schon heute sagen, wer dafür verantwortlich wäre in so einem Fall?
Naja, also im Datenschutzrecht ist es ja nie ein KI-System, das den Datenschutz verletzt, sondern es ist halt immer der Verantwortliche für ein konkretes Verfahren. Und wenn es der Chatbot auf der Seite von irgendeiner Kommune zum Beispiel ist, dann ist halt diese Kommune erst einmal für diesen Chatbot verantwortlich und auch für alles, was da drin passiert. Die Haftungsfrage kann dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen was anderes sein. Das ist dann die Frage, inwieweit die Kommune vertraglich eigentlich geregelt hat, dass der Anbieter oder Hersteller von diesem Chatbot-System als Auftragsverarbeiter oder im Rahmen einer Auftragsverarbeitung dort agiert oder wie man sich sozusagen da frei macht, gegebenenfalls von der einen oder anderen Haftungsfrage. Aber ganz am Ende muss man halt beachten, dass derjenige, der ein KI-System einsetzt, auch typischerweise der Verantwortliche dafür ist und dementsprechend erst einmal die datenschutzrechtlichen Konsequenzen dafür trägt und natürlich auch für alle Fragen zur Verfügung stehen muss, die es datenschutzrechtlich auch gibt. Also insbesondere die betroffenen Rechte von Auskunftsansprüchen, Löschansprüchen und Ähnlichem, über die wir ja noch gar nicht gesprochen haben. Und das führt auch zu weit, aber die ja weitere Probleme mit sich bringen, weil zum Beispiel Löschanspruch an ein großes Sprachmodell, selbst wenn ich das selbst gehostet hätte, wüsste man heutzutage noch gar nicht, wie man den umsetzen sollte. Aber natürlich ist man dann derjenige, der das einsetzt, dann dafür auch am Ende verantwortlich. Wenn man geteilte Verantwortung hat, das wäre natürlich auch noch ein Modell, dann muss man halt da gucken, wer dann für was verantwortlich ist. Da sehen wir halt ein bisschen, dass sich ähnlich wie bei anderen Fragestellungen, die es auch bisher schon im Rahmen von sozialen Medien oder so gab, größere Unternehmen außerhalb der EU gerne versuchen, aus dieser Frage der Verantwortlichkeit so ein bisschen herauszuhalten und keine Auftragsverarbeitungsverträge irgendwie abschließen wollen oder ähnliches. Das ist natürlich so ein Phänomen, was man halt ganz allgemein hat bei solchen Online-Services, die dann über verschiedene Länder und auch verschiedene Unternehmen irgendwie verteilt sind. Aber im Datenschutzrecht müssen wir halt natürlich deswegen auch gucken, dass wir halt so etwas versuchen, so klar wie möglich zu machen. Und wie gesagt, bei KI-Systemen ist es halt dann am Ende immer noch so ein bisschen die Frage, an wie man das dann tatsächlich nachher am Ende irgendwie alles adressieren kann. Aber das wäre dann sozusagen eher die zweite Frage. Die erste ist halt, verantwortlich ist halt derjenige, der es einsetzt und der das Verfahren dann auch sozusagen verantwortlich hält.
Jetzt im Juni, letzten Monat, war ja wieder eine Sitzung der Deutschen Datenschutzkonferenz und ihr habt ja auch irgendwie ein Papier ausgearbeitet. Kannst du da kurz was zu sagen?
Ja, neben dem, dass wir im Dezember letzten Jahres auf europäischer Ebene dieses große Papier hatten zu den irischen Fragestellungen und da einige Sachen klargezogen haben, haben wir parallel auch seit gut einem Jahr daran gearbeitet, eine Orientierungshilfe zu schreiben, die, und das ist nicht ganz üblich so für die Datenschutzkonferenz, die sich ja immer an Verantwortliche richtet, sich diesmal explizit auch an KI-Entwicklerinnen und Entwickler und auch natürlich an Betreiberinnen und Betreiber von KI-Systemen richtet. Da haben wir versucht, ich glaube es 28 Seiten, darauf einmal zusammenzuschreiben über verschiedene Phasen der KI-Entwicklung. Wir haben es in vier Phasen eingeteilt, um das auch so ein bisschen zielgruppenorientiert zu machen, paar Informationen zu geben, worauf man dann achten könnte und müsste, um KI-Systeme datenschutzkonform zu entwickeln. Und wir haben versucht, das so deutlich wie möglich auch für Entwicklerinnen und Entwickler zu formulieren. Wir haben nicht so wahnsinnig viele Technikerinnen und Techniker in den deutschen Aufsichtsbehörden. Also der Großteil sind Juristinnen und Juristen. Wir hatten in dieser Arbeitsgruppe aber sehr viele, die aus dem technischen Bereich kommen und deswegen auch darauf geachtet haben, dass wir so nah wie möglich an der Sprache von Entwicklerinnen und Entwicklern das Ganze formuliert haben. Wir sind ganz stolz, wir haben nicht ein einziges Mal das Wort grundsätzlich im juristischen Sinne drin, was ja immer weit weg ist von dem, was so der Normalsterbliche unter grundsätzlich versteht. Und in dem Sinne hoffen wir einfach mal, dass das eine Hilfestellung ist. So schwierig das natürlich auch ist, unter den Aufsichtsbehörden da zu einem Ergebnis zu kommen bei einem Technikfeld, was halt so wahnsinnig dynamisch ist. Und wir haben am Anfang auch darüber diskutiert, ob wir es einschränken auf eine gewisse Form von KI-System, also zum Beispiel auf LLMs, haben uns dann aber entschieden, weil wir aus unserer Praxis heraus natürlich sehen, dass in der breiten Öffentlichkeit wahnsinnig viel über LLMs gesprochen wird. es in der Praxis aber natürlich auch an ganz vielen Stellen, zum Beispiel in der Medizin oder auch im Verkehr oder an verschiedenen Stellen, sehr viel andere KI-Systeme gibt, die auch Datenschutzfragen aufwerfen. Deswegen haben wir die Orientierungshilfe auch so geschrieben, dass die für eigentlich alle KI-Systeme gilt. Das macht es natürlich ziemlich abstrakt. Und dann an der einen oder anderen Stelle muss man halt auch gucken, was von den Hinweisen überhaupt dann für einen selbst gilt. Aber ich glaube, es ist hilfreicher, einmal sozusagen das in dieser groben Variante zu haben, weil man beim Durchlesen dann zumindest so eine Ahnung hat, worauf wir Datenschützerinnen und Datenschützer eigentlich so typischerweise achten. Und ich glaube, diese, ich sag mal, Awareness, die hilft einem dann auch schon ganz gut durch den Tag, um so früh wie möglich Datenschutzrisiken oder Probleme in der Entwicklung zu entdecken und dann auch dementsprechend sich darauf einzustellen.
Apropos dynamisches Technikfeld. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, provokante Frage, wird die Gesetzgebung dem Tempo der KI-Entwicklung mal mithalten können oder wird sie immer hinterherhinken?
Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass sie immer hinterherhinken wird, weil wir jetzt so ungefähr sehen können, was wissenschaftlich irgendwie so denkbar ist. Und wie gesagt, wir haben 2019 halt zwei größere KI-Papiere geschrieben, noch vor dem großen Hype, und die haben sozusagen in ihrer Allgemeingültigkeit sind die auch immer noch weiterhin gut, und damit könnte man irgendwie durchaus noch die ein oder andere Frage beantworten, helfen aber natürlich nicht bei den konkreten neuen Fragen, die sich jetzt gerade durch die großen Sprachmodelle und generative KI-Systeme, die halt neue Fragen aufwerfen, dass sie da natürlich noch keine Antworten haben konnten, einfach weil diese Fragen damals noch gar nicht gestellt wurden. Deswegen wird das immer so sein. Wir haben da halt eine Technologie, die ja selbst nicht abwartet, bis die Regulierung da ist. Also das ist halt was anderes, als es vielleicht in anderen Technikbereichen ist, wo man dann schon erstmal warten würde, bevor ich mein Produkt irgendwie auf den Markt gebe, brauche ich mein TÜV-Siegel, CE-Siegel oder sonst etwas. Und wenn es noch irgendwie gar keine Regeln dafür gibt, dann muss ich halt so lange warten, bis die Regeln entwickelt wurden, dass ich dieses Siegel bekommen kann. Das ist halt bei Softwareprodukten nicht so. Und deswegen war das ja auch über andere IT-Entwicklungen hinweg schon immer so, dass die Datenschutzregulation da halt immer darauf reagieren musste, dass es etwas Neues gibt und da dann auch erstmal neue Antworten finden muss mit allen Schwierigkeiten, die es mit sich gibt. Zum einen müssen da sich verschiedene Aufsichtsbehörden, ob nun auf deutscher oder auf europäischer Ebene, erst einmal einig werden. Und da gibt es natürlich auch so zumindest unterschiedliche Ansichten oder Ansätze. Zum anderen muss man auch schlichtweg erstmal die Informationen haben. Und im Vergleich zu den großen Unternehmen sind wir halt sehr wenige Personen, die sich damit beschäftigen. Und wir bekommen natürlich auch von den Unternehmen nicht immer sofort alles freiwillig heraus an Unterlagen, die wir bräuchten, oder auch sofort Antworten auf Fragen, die wir stellen. War jetzt in einigen Verfahren auch schon drin, wo wir direkt mit US-Unternehmen zum Beispiel im Kontakt standen, wo wir dann auch gemerkt hatten, dass wir denen erstmal erklären mussten, warum wir die eine oder andere Frage stellen, die für uns total relevant war und auch eigentlich relativ offensichtlich, warum sie für uns relevant ist. Aber es gibt halt ein anderes Verständnis von Datenschutz oder halt in den USA eher diesen Privacy-Gedanken. Und der passt nicht so zu 100% zu dem Datenschutzgedanken aus Europa. Da muss man dann halt erstmal da noch ein bisschen Bildungsarbeit sozusagen machen, um zu erklären, warum wir eigentlich Fragen stellen, die sie sich noch gar nicht gestellt hatten. Und dann müssen sie die Antwort liefern. Und das dauert natürlich und deswegen hinkt das halt immer hinterher. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, wenn da bei der Entwicklung auch gleichzeitig ein bisschen stärker auf den Datenschutz geachtet werden würde. Zum einen, weil der Effekt natürlich immer unglücklich ist, wenn die Aufsichtsbehörden im Nachhinein ein Problem feststellen, auf das man sie hätte früher vielleicht mal hinweisen können und gemeinsam eine Lösung finden können. Und im Nachhinein dann muss man dann halt einfach sagen, so in der Anwendung des Rechts, das ist jetzt auch keine Willkür, sondern das Recht gibt halt irgendwie Dinge vor, und wenn es nicht rechtskonform war, war es nicht rechtskonform. Und wenn die einzige Möglichkeit, diesen Rechtsverstoß zu beseitigen, ist, dass man ein System zum Beispiel verbietet, dann wäre das entsprechend die Lösung. Aber das ist ja nichts, was man sich wirklich wünschen kann, weder auf Seite der Anbieter noch auf Seite der Aufsichtsbehörden. Die machen das auch nicht so gerne. Bringt auch wahnsinnig viel Arbeit mit sich. Deswegen ist unser Ansatz halt immer, dass wir versuchen, so viel wie möglich Informationen zu geben und auch Gesprächsangebote zu machen, um da die Offenheit zu haben, dass man mit uns auch mal über die eine oder andere Sache redet. Das hilft uns auch beim Verständnis von vielen Sachen, dass wir halt besser verstehen, wo jetzt eigentlich irgendwie vielleicht auch die eine oder andere technische Hürde ist, um irgendetwas umzusetzen, was wir vielleicht einfach fordern würden. Und auf der anderen Seite dann aber auch frühzeitig zu helfen bei einer datenschutzkonformen Entwicklung, die dann halt nicht das Risiko mit sich trägt, dass man vielleicht doch irgendwann ein Bußgeld kassiert oder einem das eigene Produkt irgendwie untersagt wird, dass man das halt nicht nutzen dürfte.
Gemeinsam miteinander sprechen. Wo kann man sich denn am besten selbst weiter zu diesem Thema informieren?
Also wir versuchen an den Aufsichtsbehörden, ich sage das mal jetzt bundesweit, immer Informationsmaterial auch zur Verfügung zu stellen. Da gibt es auch neben dem, was dann über die Deutsche Datenschutzkonferenz geeint ist, noch ein bisschen mehr, was die anderen Aufsichtsbehörden dann teilweise schon mal so als kleine Tipps oder Hinweispapiere herausgegeben haben. Man kann natürlich auch mal ein bisschen über den deutschen Tellerrand hinaus gucken. Also es gibt eine ganze Reihe an Informationspapieren von der CNIL, also der französischen Aufsichtsbehörde. Da würden wir wahrscheinlich aus Deutschland nicht bei allem sofort irgendwie einen Stempel drunter setzen und sagen, das ist auch unsere Position. Aber es hilft halt grundsätzlich bei dem Bewusstsein schaffen. Und das ist halt natürlich etwas, kenne ich aus meinem Informatikstudium. Mit Datenschutz hat man halt irgendwie nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt und hat sich halt um andere Probleme gekümmert. Wenn man dann auf einmal in einem Unternehmen ist und dann halt solche Fragestellungen mit beachten müsste, dann muss man dafür halt natürlich irgendwie ein Verständnis entwickeln. Und ganz am Ende, also wir hier in Schleswig-Holstein haben jetzt so ein eigenes Format entwickelt, Fragen für einen Freund oder Fragen für eine Freundin, wo wir alle paar Monate zu Abenden einladen, wo KI-Entwicklerinnen und KI-Entwickler vorbeikommen können, sozusagen so anonym wie es geht. Also niemand muss sich da großartig outen, woher man kommt. Und jede Frage, die gestellt wird, wird als Frage für einen Freund gestellt, sodass da niemand befürchten muss, dass wir am nächsten Tag dann irgendwie mit dem Verfahren irgendwie vor der Haustür stehen. Einfach weil wir auf der einen Seite selbst ein bisschen wissen wollen, was sind so die typischen Fragestellungen aus der Praxis. Wir beschäftigen uns natürlich auf der europäischen, auf der deutschen Ebene mit solchen sehr abstrakten Fragestellungen wie dieser Frage Anonymität von Modellen oder irgendwie, was sind die Rechtsfolgen von einem Rechtsverstoß beim Training. Ich habe den Eindruck, wenn ich immer mal mit Leuten aus der Praxis rede, dass das auch nicht ganz uninteressante Fragen sind, aber vielleicht auch gar nicht unbedingt die aktuell brennenden Fragen. Und deswegen ist für uns immer total hilfreich zu wissen, wo drückt da denn gerade der Schuh? Weil wir dann mit zum Beispiel so etwas wie diesem Herstellerpapier, was wir auf DSK-Ebene entwickelt haben, dann vielleicht genau solche Fragen auch mal ansprechen können und auch uns da mal Gedanken drum machen können. Und das hilft ja auch, wenn wir da schon zu Ideen oder zu Lösungen kommen oder zu Einschätzungen, die wir dann auch veröffentlichen können, dann bei der Entwicklung, dann weiß man halt zumindest als Entwicklerin oder als Entwickler auch, wohin die Reise denn mal gehen könnte, anstatt irgendetwas zu machen, auch vielleicht im guten Wissen und mit den besten Absichten, aber am Ende kommt dann doch eine Aufsichtsbehörde und sieht es anders. Das ist natürlich auch immer unglücklich und macht uns auch nicht zufrieden. Deswegen versuchen wir über solche Wege halt ein bisschen den Kontakt untereinander zu haben und auch ein bisschen die Sorge zu nehmen, dass wir jetzt irgendwie da nur im Sinne haben, irgendwie alles an KI zu verbieten. Ich kann sagen, wir selbst sind auch alle total begeistert davon, was man damit machen kann, sehen aber natürlich halt auch die vielen Risiken und dieses Wissen über die Risiken und sozusagen diese Aufmerksamkeit, die wollen wir dann auch gerne weitergeben an andere.
Kann man sich denn auch, wenn man eine konkrete Frage hat, beraten lassen?
Ja, also wir haben immer wieder Unternehmen, die mit konkreten Fragen an uns herantreten. Nicht so wahnsinnig viele, aber Beratung gehört auch dazu natürlich. Also neben dem, dass wir Einzelpersonen in Fragen zum Datenschutz beraten, können wir auch Unternehmen beraten. Das, was wir natürlich ganz klar sagen müssen, wir werden jetzt nicht anfangen, irgendwie für Unternehmen Code zu produzieren, weil wir für sie die Lösung machen wollen. Und das wird halt natürlich auch unter Umständen mal an der einen oder anderen Stelle keine befriedigende Antwort geben. Das haben wir auch im Rahmen von diesen Veranstaltungen gemerkt, dass wir bei einigen Fragen dann halt schon ganz gut helfen können. Bei anderen müssen wir dann halt auch sagen, so, da sind wir halt schlichtweg noch nicht sprechfähig. Aber wir versuchen halt da irgendwie so viel wie möglich an Hilfestellungen zu geben.
Ja, vielen Dank, Benjamin. Es ist ein sehr, sehr, sehr großes Thema und für mich auch als Nicht-Juristen auch nur begrenzt begreifbar. Und wir haben es auch sicherlich ganz viele Themen noch angerissen. Ich meine, selbst wenn man jetzt sagen würde, KI entwickelt irgendwann mehr Bewusstsein, wird dann vielleicht auch irgendwie mal sowas wie eine juristische Person sein können. Das sind ja alles Themen, die noch in der Zukunft auf uns zukommen können und werden wahrscheinlich auch. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und wie gesagt, wir sind immer gerne im Austausch über KI. Wir können auch immer wahnsinnig viel dazulernen. Vielen Dank.
Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.